Kultur. Am Abend vorgelesen.
Gerd Westphal liest heute den 22. und letzten Abschnitt des Romans Unwiederbringlich von Theodor Fontane. Auch heute, da uns etwas Zeit bleibt, ein paar Leitsprüche Fontanes vorweg, diesmal zum Beruf des Schriftstellers. Wie ist die Stellung des Schriftstellers? Ich glaube, so Fontane, es herrscht in dieser Frage bei denen, die sie zunächst angeht, eine seltsame Einmütigkeit. Die Berühmten und die Unberühmten, Freien und Unfreien, die Romane- und Stückeschreiber, die Journalisten und Essayisten, der arme Lyriker ganz zu geschweigen, alle sind meines Wissens einig darüber. Die Stellung eines Schriftstellers ist miserabel. Welchem Lande nach dieser Elendseite in der Vortritt gebührt, mag schwer festzustellen sein, doch wird sich vielleicht sagen lassen, dass Preußen Deutschland immer mit in erster Reihe figuriert hat und erfolgreich bemüht ist, sich auf dieser alten Höhe zu halten. Die, die mit Literatur und Tagespolitik handeln, werden reich. Die, die sie machen, hungern entweder oder schlagen sich durch. Aus diesem Geldelend resultiert dann das Schlimmere. Der Tintensklave wird geboren. Die für Freiheit arbeiten, stehen in Unfreiheit und sind oft trauriger dran als der mittelalterliche Hörige. So Fontane, der Lamoyanz gewiss unverdächtig ist. Und weiter? Die Unsicherheit des menschlichen Urteils ist eben sehr groß, weil wir Menschen sind. Am schlimmsten steht es damit in Deutschland, weil das Urteil des Deutschen am meisten abhängig ist von Dingen, die mit der Kunst gar nichts zu schaffen haben. Ein Buch wird danach beurteilt, ob es luthersch oder calvinistisch oder jesuitisch, ob es loyal oder oppositionell, ob es preußisch oder österreichisch, ob es kaiserwilhelmlich oder bismarckisch ist. Im Deutschen, ein paar Ausnahmen zugegeben, lebt keine Spur von Kunstgefühl. So Fontane an Georg Friedländer 1894 im Jahr des Erscheinens von Effi Briest. Doch zurück zum Roman Unwiederbringlich. Graf Volk und seine Frau Christine haben sich, wie zuletzt erzählt wurde, nicht nur miteinander ausgesöhnt, sie sind auch eine neuerliche eheliche Verbindung eingegangen, die der alte Pastor Petersen sich als sein letztes Amt sehnlich gewünscht hatte. Die Feier auf Schloss Holkenäs ist freilich nicht frei vom Gefühl der Trauer und von Vorahnungen trüber Art. Hören Sie nun den Schluss des Buches, sein 33. und 34. Kapitel. Gerd Westphal liest.
Das Gefühl der Trauer, das bei der schönen Feier vorgeherrscht hatte, schien sich aber als ungerechtfertigt erweisen und das Glück von Holkenäs sich wirklich erneuern zu wollen. Diesen Eindruck empfingen wenigstens alle Fernerstehenden. Man lebte sich zuliebe, sah viel Gesellschaft, mehr als sonst, und machte Nachbarbesuche, bei denen es von Seiten Holks an Unbefangenheit und guter Laune nie gebrach. Und nur wer schärfer zusah, sah deutlich, dass diesem allen doch das rechte Leben fehlte, Friede herrschte, nicht Glück. Und ehe der Herbst da war, war namentlich für die Dobschütz und Arne kein Zweifel mehr. Das, was Christine anging, nichts da war als der gute Wille zum Glück. Ja, der gute Wille. Von Meinungsverschiedenheiten war keine Rede mehr. Und wenn sich Holk, was gelegentlich noch geschah, in genealogischen Exkursen oder in Musterwirtschaftsplänen erging, so zeigte die Gräfin nichts von jenem Lächeln der Überlegenheit, das für Holk so viele Male der Grund zur Verstimmung und Gereiztheit gewesen war. Aber dies ängstliche Vermeiden alles dessen, was den Frieden hätte stören können, das Abbrechen im Gespräch, wenn doch einmal ein Zufall ein heikles Thema heraufbeschworen hatte, gerade die beständige Vorsicht und Kontrolle brachte so viel Bedrückendes mit sich, dass selbst die letzten Jahre vor der Katastrophe, wo das eigentliche Glück ihrer Ehe schon zurücklag, als vergleichsweise glückliche Zeiten daneben erscheinen konnten. Holk, bei seinem frischen, sanguinischen Naturell, wehrte sich eine Zeit lang gegen diese Wahrnehmung und ließ sich's angelegen sein, über die Zurückhaltung und beinahe Scheu hinwegzusehen, womit Christine seinem Entgegenkommen begegnete. Schließlich aber ward er ungeduldig, und als Ende September heran war, beschloss er in einem Gemütszustande, darin Missmut und tiefe Teilnahme sich ablösten, mit der Dobschütz zu sprechen und ihre Meinung und wenn tunlich auch ihren Rat einzuholen. Über Schloss und Park lag ein klarer, frischer Herbstmorgen, und die Sommerfäden hingen ihr Gespinst an das hier und da schon blattlose Gesträuch. Asta war den Abend vorher aus der Pension eingetroffen und brannte darauf, gleich nach beendigtem Frühstück, zu dem man sich eben gesetzt hatte, nach Holkeby hinunterzusteigen und der Freundin unten im Dorf ihren Besuch zu machen. »Ich komme mit«, sagte Holk. Und da die Dobschütz schon vorher zugesagt hatte, Asta begleiten zu wollen, so stiegen nun alle drei die Terrasse hinunter, um am Strande hin den etwas näheren und schöneren Weg zu nehmen. Die breite Wasserfläche lag beinahe unbewegt, und nur dann und wann schob eine schwache Brandung ihren Schaum bis dicht an die Düne heran. Asta war glücklich, das Meer wiederzusehen, und brach oft ab in Erzählung ihrer Pensionserlebnisse, wenn dann und wann ein wunderbarer Lichtschimmer gerade über die stille Flut hinglitt oder die Möwen ihre Flügel darin eintauchten. Aber mit einem Male war ihr Interesse für Meer und Lichtreflexe hin und Elisabeth Petersens ansichtig werden, die von der Düne her auf den Strand hinaustrat, eilte sie der Freundin entgegen und umarmte und küsste sie. Holk und die Dobschütz waren in diesem Augenblicke zurückgeblieben, was den beiden vor ihnen herschreitenden Freundinnen, die sich natürlich eine Welt von Dingen zu sagen hatten, sehr zu Pass kam. Aber auch Holk war es zufrieden, weil ihm der sich rasch erweiternde Zwischenraum eine lang herbeigewünschte gute Gelegenheit bot, mit der Dobschütz ungezwungen über Christine zu sprechen. »Es ist mir lieb, liebe Dobschütz«, begann er, »dass wir einen Augenblick allein sind. Ich habe schon längst mit Ihnen sprechen wollen. Was ist das mit Christine? Sie wissen, dass ich nicht aus Neugier frage, noch weniger um zu klagen. Und am allerwenigsten, um anzuklagen. Es hat Zeiten gegeben, wo sie dergleichen mit anhören mussten, wo sie schlichten sollten. Aber wie Sie wissen, liebe Freundin, diese Zeiten liegen zurück und kehren nicht wieder. Aller Streit ist aus der Welt. Und wenn ich mit Christine durch den Park gehe, wie es noch heute vor dem Frühstück der Fall war, und das Eichhörnchen läuft über den Weg und der Schwan fährt über den Teich, und Rustan, der uns begleitet, rührt sich nicht, vielleicht auch dann nicht, wenn ein Volk Hühner auffliegen sollte, so fällt mir immer ein Bild ein, auf dem ich mal das Paradies abgebildet gesehen habe. Alles auf dem Bilde schritt in Frieden einher, der Löwe neben dem Lamm, und der liebe Gott kam des Weges und sprach mit Adam und Eva. Ja, liebe Dobschütz, daran erinnert mich jetzt mein Leben. Und ich könnte zufrieden sein und sollte es vielleicht, aber ich bin es nicht. Ich bin umgekehrt bedrückt und geängstigt. Handelt es sich dabei nur um mich, so würde ich kein Wort verlieren. Und in dem, was mir trotz des vorhandenen Friedens an Behagen und Freude fehlt, einfach eine mir auferlegte Buße sehen und nicht murren. Ja, vielleicht im Gegenteil etwas wie Genugtuung empfinden. Denn ein Unrecht fordert nicht bloß seine Sühne, sondern diese Sühne befriedigt uns auch, weil sie unserem Rechtsgefühl entspricht. Also noch einmal, wenn ich jetzt spreche, so spreche ich nicht um meinet, sondern um Christinens Willen. Und weil jeder Tag mir zeigt, dass sie wohl vergessen möchte, aber nicht vergessen kann. Und nun sagen Sie mir Ihre Meinung. Ich glaube, lieber Holk, dass Sie es mit Ihrem Wort getroffen haben. Christine will vergessen, aber sie kann es nicht. Und hat sie sich in diesem Sinne gegen Sie geäußert? Hat sie zu verstehen gegeben, dass alles doch umsonst sei? Das nicht. Und doch leben Sie dieser Überzeugung. Ja, lieber Holk, leider. Aber Sie dürfen aus diesem mich allerdings beherrschenden Gefühle nichts Schmerzlicheres und namentlich auch nichts Gewisseres ableiten wollen als nötig, als zulässig ist. Ich weiß nichts Gewisses. Denn wenn ich auch nach wie vor der Gegenstand von Christinens Freundschaft bin, und wie könnte es auch anders sein, zeigt ihr doch jede Stunde, wie sehr ich sie liebe, so bin ich doch nicht mehr der Gegenstand ihrer Mitteilsamkeit. Wie sie gegen alle schweigt, so auch gegen mich. Das ist freilich etwas tief Trauriges. Sie war daran gewöhnt, ihr Herz gegen mich auszuschütten. Und als wir damals, ein unvergesslich schmerzlicher Tag, aus dem Hause gingen und erst im Dorfe unten und dann in Arneweg und zuletzt in Gnadenfrei die schwere Zeit gemeinschaftlich durchlebten, da hat sie nichts gedacht und nichts gefühlt, was ich nicht gewusst hätte. Wir waren zwei Menschen, aber wir führten nur ein Leben. So ganz verstanden wir uns. Aber das war von dem Tage an vorbei, wo Christine wieder hier einzog. In ihrem feinen Sinn sagte sie sich, dass nun wieder eine neue Glücks- und Freudenzeit angebrochen sei oder wenigstens anbrechen müsse. Und weil ihr, Verzeihung, lieber Holk, wenn ich dies ausspreche, weil ihr die rechte Freude doch wohl ausblieb und ihr andererseits ein weiteres Klagen unschicklich oder wohl gar undankbar gegen Gott erscheinen mochte, so gewöhnte sie sich daran zu schweigen. Und bis diesen Tag muss ich erraten, was in ihrer Seele vorgeht. Holk blieb stehen und sah vor sich hin. Dann sagte er, »Liebe Dobschütz, ich kam, um Trost und Rat bei Ihnen zu suchen, aber ich sehe wohl, ich finde davon nichts. Ist es so, wie Sie sagen, so weiß ich nicht, wie Hilfe kommen soll.« Die Zeit, lieber Holk, des Menschen guter Engel ist die Zeit. Ach, dass Sie recht hätten, aber ich glaube es nicht. Die Zeit wird nicht Zeit dazu haben. Ich bin nicht Arzt und vor allem verzichte ich darauf, in Herz und Seele lesen zu wollen. Trotzdem, so viel sehe ich klar, wir treiben einer Katastrophe zu. Man kann glücklich leben und man kann unglücklich leben. Und Glück und Unglück können zu hohen Jahren kommen. Aber diese Resignation und dieses Lächeln, das alles dauert nicht lange. Das Licht unseres Lebens heißt die Freude. Und lischt es aus, so ist die Nacht da. Und wenn diese Nacht da tot ist, ist es noch am besten. Eine Woche später war eine kleine Festlichkeit auf Holkenäs. Nur der nächste Freundeskreis war geladen, unter ihnen Arne und Schwarzkoppen, auch Petersen und Elisabeth. Man saß bis dunkel werden im Freien, denn es war trotz vorgerückter Jahreszeit eine milde Luft. Und erst als drinnen die Lichter angezündet wurden, verließ man den Platz unter der Halle draußen, um in dem großen Gartensalon zunächst den Tee zu nehmen und dann noch ein wenig zu musizieren. Denn Asta hatte sich während ihrer Pensionstage zu einer kleinen Virtuosin auf dem Klavier ausgebildet, was, seit sie zurück war, zu fast täglichen Begegnungen und Übungsstunden mit Elisabeth geführt hatte. Heute nun sollte dem innerhalb der nächsten Tage aus seiner Arneweger Stellung scheidenden Schwarzkoppen zu Ehren mancherlei Neues zum Vortrag kommen, und als das Hin- und Herlaufen der Dienerschaften und das Geklapper des Teegeschirrs endlich ein Ende genommen hatte, begannen beide Freundinnen ziemlich hastig in der Musikmappe zu suchen, bis sie, was sie brauchten, gefunden hatten, nur zwei, drei Sachen, weil Holk alles Musizieren als eine gesellschaftliche Störung ansah. Das erste, was zum Vortrag kam, war ein Lied aus Flotos »Martha«, woran sich das Robert Burnsche »Und sehe ich auf der Heide dort« unmittelbar anschloss, und als die letzten Zeilen auch dieses Liedes unter allseitigem Beifall verklungen waren, kündete Asta der immer aufmerksamer gewordenen Zuhörerschaft an, dass nun ein wirkliches Volkslied folgen sollte. Denn Robert Burns sei doch eigentlich auch nur ein Kunstdichter. Schwarzkoppen bestritt dies entschieden und sah sich dabei von Seiten Arnes unterstützt, der in seiner Eigenschaft als Oheim hinzusetzen durfte, das sei so moderner Pensionsgeschmack. Und einmal im Zuge wäre er sicher noch weitergegangen und hätte der derartig herausfordernden Bemerkungen noch mehrere gemacht, wenn nicht Holk im selben Augenblick mit der wiederholten Frage, wie das vorzutragende Volkslied denn eigentlich heiße, dazwischen gefahren wäre. Das Lied heißt gar nicht, antwortete Asta. Unsinn! Jedes Lied muss doch einen Namen haben. Das war früher so. Jetzt nimmt man die erste Zeile als Überschrift und macht Gänsefüßchen. Jawohl, lachte Holk, das glaub ich. Und nun schwieg der Streit. Und nach einem kurzen Vorspiel Astas begann Elisabeth mit ihrer schönen, dem Text wie der Komposition gleich angepassten Stimme: Denkst du verschwundener Tage, Marie, wenn du starrst ins Feuer bei Nacht? Wünschst du die Stunden und Tage zurück, wo du fröhlich und glücklich gelacht? Ich denke verschwundener Tage, John, und sie sind allezeit mein Glück. Doch die mir die liebsten gewesen sind, ich wünsche sie nicht zurück. Als dies Lied schwieg und gleich danach auch die Begleitung, eilten alle, sogar Holk, auf den Flügel zu, um Elisabeth, die verlegen die Huldigungen in Empfang nahm, ein freundliches Wort zu sagen. »Ja«, sagte Asta, die sich des Triumphes der Freundin freute, »so schön hast du's noch nie gesungen.« Alle wünschten denn auch die Strophe noch einmal zu hören, und nur eine war da, die sich dem Wunsche nicht anschloss, weil ihr inmitten des allgemeinen Aufstandes nicht entgangen war, dass Christine, ganz so wie vor 2 Jahren, bei Vortrag des schwermütigen Weiblingerschen Liedes, den Salon in aller Stille verlassen hatte. Die dies wahrnahm, war natürlich die Dobschütz, der zugleich ein Zweifel kam, ob sie der Freundin folgen solle oder nicht. Zugleich entschied sie sich dafür und stieg die Treppe hinauf, um Christine in ihrem Schlafzimmer aufzusuchen. Da saß sie denn auch, die Hände gefaltet, die Augen starr zu Boden gerichtet. »Was ist dir, Christine? Was hast du?« Und die Dobschütz kniete vor ihr nieder und nahm ihre Hand und bedeckte sie mit Küssen und Tränen. »Was hast du?« wiederholte sie ihre Frage und sah zu ihr auf. Christine aber, während sie die Hand aus der Hand der Freundin löste, sagte leise vor sich hin: »Und die mir die Liebsten gewesen sind, ich wünsche sie nicht zurück.« Eine Woche war vorüber seitdem. Es war eine milde Luft, und wäre nicht der wilde Wein gewesen, der sich mit seinen schon herbstlich roten Blättern um einzelne Säulen von Schloss Holkenäs emporrankte, so hätte man glauben können, es sei wieder Johannistag und das schöne Fest, das ein Vierteljahr vorher ganz Angeln mitbegangen hatte, werde noch einmal gefeiert. Denn nicht nur lag es hell und beinahe sommerlich, wie damals bei der Wiedertrauung des gräflichen Paares, über Schloss und Park, auch die lange festliche Wagenreihe, die heute, genau wie am Tage der erneuten Trauung, zahlreiche Gäste gebracht hatte, war wieder da. Dazu klangen auch die Glocken wieder weit ins Land hinein, und die Mädchen von Holkeby standen wie damals beim Erscheinen des hochzeitlichen Zuges das Dorf entlang und streuten ihre Blumen. Aber heute waren es weiße Astern, die sich streuten, und die, die vom Schlosse her des Weges kam, war eine Tote. Vorauf Musik, hinter dem Sarge Holk und die Kinder und dann in langem Zuge die Verwandten und Freunde. Petersen stand am Kirchhofseingang und dem Zuge vorauf schritt er jetzt auf das Grab zu, das neben der baufälligen alten Gruft bereitet war. Hier angekommen schwieg der Choral. Alle Häupter entblößten sich. Und dann senkten sie den Sarg hernieder, und die Erde schloss sich über Christine Holk. Ein Herz, das sich nach Ruhe sehnte, hatte Ruhe gefunden. Julie von Dobschütz an Generalsuperintendent Schwarzkoppen, Schloss Holkenäs, den 14. Oktober 1861. Euer Hochwürden wollen von unserer Freundin hören, deren Tod das erste war, was sie nach ihrem Amtsantritt in ihrer alten Heimat von hier aus erfuhren. Ich komme ihrem Wunsche freudig nach, denn neben allem Schmerzlichen ist es mir immer wieder ein Trost und eine Erhebung, von der teuren Toten sprechen zu dürfen. An dem Tage, wo sie sie zuletzt sahen, reifte wohl ein Gedanke in ihr, den sie lange mit sich umhertragen mochte. Vielleicht entsinnen sie sich des elegischen, beinahe schwermütigen Volksliedes, das Elisabeth Petersen an jenem Abende vortrug. Christine verließ gleich danach das Zimmer, und ich glaube, dass es von dem Augenblicke an in ihr feststand. Ich fand sie tief erschüttert und bekenne, dass bange Ahnungen sofort mein Herz erfüllten, Ahnungen, die niederzukämpfen mir nur dadurch gelang, dass ich mir den christlichen Sinn und die ganze Glaubensfestigkeit der teuren Entschlafenen vergegenwärtigte, den christlichen Sinn, der das Leben trägt, solange Gott es will. Der nächste Tag schien mir auch ein Recht zu diesem meinem Vertrauen geben zu sollen. Christine hatte sich, wie sie mir sagte, spät erst zur Ruhe begeben, aber ihr Aussehen zeigte nichts von Überwachtsein. Im Gegenteil, eine Frische gab sich zu erkennen, wie ich sie seit dem Tage ihrer Wiedervereinigung nicht mehr an ihr wahrgenommen hatte. Sie war, als sie zum Frühstück kam, entgegenkommender und freundlicher als gewöhnlich, schlug einen beinahe herzlichen Ton an und redete Holk zu, sich an einer für den zweitnächsten Tag festgesetzten Jagdpartie zu beteiligen, zu der er eben eine Einladung von Graf Baudissin erhalten hatte. Dann besprachen sie sonderbarerweise Toilettenangelegenheiten, sogar ganz ausführlich, aber freilich nur mit Rücksicht auf Asta, die nun über 17 sei und in die Gesellschaft eingeführt werden müsse, bei welchem Worte sich ihr Auge mit Tränen füllte. So verging der Tag und die Sonne stand schon tief, als sie mich aufforderte, mit ihr an den Strand zu gehen. Aber, setzte sie hinzu, wir müssen uns eilen und unten sein, ehe es dunkel wird. Und gleich danach stiegen wir die Terrasse hinab. Unten angekommen war ihr der Weg am Strande hin nicht recht, der Sand sei so feucht und ihr Schuhzeug so leicht, und so gingen wir denn auf den Steg hinauf, in einem Gespräch, in dem die Gräfin absichtlich jedes ernstere Thema zu vermeiden schien. Als wir endlich bis an die Plattform und die kleine Treppe gekommen waren, an der die Dampfschiffe anlegen, setzten wir uns auf eine Holzbank, die Holk seit kurzem erst an dieser Stelle hat aufstellen lassen, und sahen in die Sonne, deren Widerschein auf dem nur wenig bewegten Meere fast noch schöner war als ihre Farbenpracht in dem Gewölk darüber. »Wie schön«, sagte Christine, »lass uns den Untergang hier abwarten. Freilich, es wird schon kalt und du könntest uns wohl unsere Mäntel holen, aber bitte spare dir die Stufen und ruf es bloß die Terrasse hinauf. Asta wird es schon hören.« Sie sprach das alles mit einem Anfluge von Verlegenheit, denn etwas Unwahres sagen widerstrebte ihrer Natur. Aber wenn diese Verlegenheit auch gefehlt hätte, so wäre mir das Ganze doch aufgefallen, weil ihre fast zu weitgehende Zartheit und Güte gegen mich es immer ängstlich vermied, irgendeinen Dienst von mir zu fordern. Sie sah auch, welche Richtung meine Gedanken nahmen, aber ich durfte sie's doch nicht klar und unumwunden wissen lassen, was an Besorgnis in meiner Seele vorging. Und so ging ich denn den Steg wieder zurück und die Terrasse hinauf, denn das mit dem Hinaufrufen, bis Asta es höre, war nur so hingesagt worden. Als ich wieder am Ausgang des Steges ankam, fand ich die Gräfin nicht mehr. Und wusste nun, was geschehen. Ich eilte zurück, um Hilfe zu holen, trotzdem ich sicher war, dass alles nutzlos sein würde. Holk war wie betäubt und wusste sich nicht Rat. Endlich aber wurde das Dorf alarmiert und bis in die Nacht hinein suchte man an Steg und Strand. Auch Boote wurden abgelassen und fuhren ins Meer hinein, auf eine nur von wenig Wasser überspülte Sandbank zu, die dem Stege quer vorliegt, aber durch Stunden hin ohne jeden Erfolg. Und erst am anderen Morgen kamen Holgebier Fischer aufs Schloss und meldeten, dass sie die Gräfin gefunden hätten. Wir gingen nun alle hinunter. Der Ausdruck stillen Leidens, den ihr Gesicht so lange getragen hatte, war dem einer beinahe heiteren Verklärung gewichen. So sehr bedürftig war ihr Herz der Ruhe gewesen. Und auf einer Bahre, die man aus der Kirche herbeigeschafft hatte, trug man sie nun, weil man die Steigung der Terrasse vermeiden wollte, durch die Düne bis ins Dorf und dann den mäßig ansteigenden Parkweg hinauf. Alles drängte herzu, und die armen Leute, für die sie gesorgt, wehklagten, und bittere Worte wurden laut, die der Graf, so hoffe ich, nicht hörte. Wie das Begräbnis war und wie Petersen sprach, der an diesem Tage, das muss ich bezeugen, auch das rechtgläubigste Herz zufriedenstellen konnte, das haben Sie gelesen in dem Arnewiger-Boten, den Ihnen Baron Arne geschickt hat, und vielleicht auch in den Flensburger Nachrichten. Ich habe nur noch hinzuzufügen, was vielleicht angetan ist, uns über den Seelenzustand der Gräfin und über das, was sie den letzten Schritt tun ließ, ins Klare zu bringen. In derselben Stunde noch, als wir sie vom Strand heraufgebracht hatten, gingen wir auf ihr Zimmer und suchten, ob sich nicht ein Abschiedswort fände. Wir fanden auch wirklich mehrere Briefbogen, deren Anredeworte zeigten, dass sie den Willen gehabt hatte, von den ihr zunächst Stehenden, von Holg, von Arne und auch von mir, Abschied zu nehmen. Den Überschriften an Arne und mich waren ein paar Worte wie »Habe Dank« und »Wenn du diese Zeilen liest« hinzugefügt, aber alles war wieder durchstrichen und dem Bogen mit der Anrede »Lieber Holg« fehlte auch das. Dafür war dem für Holg bestimmten Bogen ein zerknittertes und dann wieder sorgsam glatt gestrichenes Blatt eingelegt, darauf das Lied stand, das Elisabeth Petersen unmittelbar vor Holgs Abreise nach Kopenhagen gesungen und dessen Vortrag damals, ähnlich wie jetzt das vorerwähnte Volkslied aus dem Englischen, einen so tiefen Eindruck auf Christine gemacht hatte. Dieses jüngst gehörten Volksliedes werden sich euer Hochwürden sicherlich noch erinnern, aber das früher gehörte wird ihrem Gedächtnis entschwunden sein, weshalb es mir gestattet sein mag, der ersten Strophe desselben hier eine Stelle zu geben. Diese Strophe lautete: »Die Ruh ist wohl das Beste von allem Glück der Welt. Was bleibt vom Erdenfeste? Was bleibt uns unvergällt? Die Rose welkt in Schauern, die uns der Frühling gibt. Wer hasst, ist zu bedauern. Und mehr noch fast, wer liebt.« Die letzte Zeile war leis und kaum sichtbar unterstrichen. Eine ganze Geschichte lag in diesen verschämten Strichelchen. Ihnen wird Ihr Amt und Ihr Glaube die Kraft geben, den Tod der Freundin zu verwinden. Aus meinem Leben aber ist das Liebste dahin. Und was mir bleibt, ist arm und schal. Asta bittet sich, Ihnen empfehlen zu dürfen. Ebenso Elisabeth Petersen. Euer Hochwürden ergebenste, Julie von Dobschütz.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Sie hörten die 22. und letzte Folge aus dem Roman Unwiederbringlich von Theodor Fontane. Es las Gerd Westphal. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen um 22.30 Uhr beginnen wir mit der Erzählung »Der Mann von 50 Jahren« von Johann Wolfgang von Goethe. Es liest Traugott Buhre.
NDR Kultur. Play Jazz.
Hallo und willkommen. Henry Altmann begrüßt Sie zum letzten Big Band Magazin vor der Sommerpause. Die hat ja die NDR Big Band selbst erstmal nicht. Bis 17. Juli geht's nämlich rund beim Ensemble, heißt Sommertournee. Gerade ist man ja erst von der Jazz Baltica zurückgekommen, wo man zum Beispiel das hier gespielt hat.